Ich kann nur aus dem Boot steigen, wenn ich aufhöre, den Boden unter mir zu kontrollieren.
Timo, du bist Lobpreisleiter, Songwriter und machst seit vielen Jahren Musik für und vor allem auch in Gemeinde. Du hast schon wahnsinnig viel erlebt im Worship, Musik generell und hast einiges zu erzählen. Und ich freue mich, dass wir heute hier sind.
Ja, danke für die Einladung, Anna.
Sehr cool. Wir sind hier Backstage im G5 in der Gemeinde, in der Awakening Church in Eimeldingen. Hier hat auch so ein bisschen deine Geschichte mit Lobpreis angefangen, oder? Hier in dem Gebäude, du kamst zurück damals aus Neuseeland, du warst bei Equippers, richtig?
Genau.
Und als du zurückgekommen bist, hast du die Musikarbeit übernommen hier in der Gemeinde. Willst du uns so ein bisschen zum Start mit reinnehmen, wie hat deine Story mit Lobpreis angefangen?
Gut, ich meine, was man vielleicht sagen muss, ist, ich bin ja nicht christlich aufgewachsen. Das heißt, ich hab mich mit 21 Jahren für Jesus entschieden und dann bin ich auch sehr, sehr schnell Teil geworden von einer lokalen Gemeinde, wo ich zum ersten Mal irgendwie, sage ich jetzt mal, in Verbindung kam mit Musik für Gott. Genau, weil ich war zu dem damaligen Zeitpunkt ja schon 10 Jahre Musiker in der Welt, sage ich jetzt mal, säkular Musiker und war auch gerade zu dem Zeitpunkt sehr, sehr tief drin mit einem Plattenvertrag bei Sony BMG in der säkularen Welt und parallel aber auch einfach in Konfrontation mit Lobpreis, ja, wovon ich ja keine Ahnung habe, was ist Lobpreis? Mhm. Ich wusste nur, natürlich, klar, Musik gibt es in der Gemeinde und in der Kirche und ich fand das auch immer so ein bisschen interessant, dass, sage ich jetzt mal, die Musik in der Kirche aus meiner Perspektive damals nicht die modernste und kreativste war, mit Sicherheit ehrlich, echt und hingegeben, aber es hat mich jetzt nicht irgendwie wahnsinnig angezogen. Und doch habe ich halt gemerkt, okay, es ist was anderes. Es ist irgendwie Musik, wo es nicht um den Künstler geht, sondern es geht irgendwie um Gott. Mhm. Es dreht sich nicht um denjenigen, der singt, sondern es dreht sich um Gott. Und das hat natürlich schon auch irgendwo einen Sog und hat mich auch angesprochen. Aber letztendlich wirklich, sage ich jetzt mal, so diese tiefe Anbetung und das Herz auch für tiefe Anbetung und die Realität irgendwie zu erleben, dass Gott sagt, hey, in diesen Zeiten, wo du mich anbetest, will ich dich letztendlich in meine Gegenwart führen, dich nah an mich ranlassen, damit du Begegnung mit mir haben kannst. Mhm. Das in aller Tiefe und Radikalität habe ich wirklich dann erst Jahre später erfahren, als ich dann, wie du schon gesagt hast, dann nach Neuseeland bin, alles hinter mir gelassen habe und dann wirklich auch erstmal Anbetung in der Form erlebt habe, die jetzt gar nichts mit Musik zu tun hat, sondern wo ich einfach völlig hingegeben nur noch Gott hatte, mit dem ich irgendwie reden konnte, sein konnte. Ein Jahr lang war er einfach der einzigste Freund, die einzigste Begegnung, der einzige Halt, den ich irgendwie hatte, weil ich habe letztendlich auch alles irgendwie aufgegeben, mein Musikbusiness, Erfolg und so weiter, weil ich gemerkt habe, das macht mich alles nicht glücklich und habe dann dort in Neuseeland über lange, lange Spaziergänge und Zeiten und in seinem Wort erlebt, okay, Gott ist wirklich so real und so echt und so tief und das ist letztendlich auch Anbetung, wirklich so ihn zu suchen in allem und zu sagen, hey, ich habe keinen Plan B, zeig dich, Jesus, mein Plan A. Und er hat sich gezeigt. Und aus dem heraus ist wirklich in mir eine ganz tiefe Veränderung passiert. Und als ich dann ein Jahr später, das war dann 2008, zurückgekommen bin nach Deutschland, da wurde ich dann angestellt in der Lokalkirche, in der ich vorher auch war, die jetzt eben die Awakening Church ist, und war da dann über 15 Jahre dann quasi Lobpreisleiter und durfte da viele spannende Sachen, wie du schon gesagt hast, erleben. Und du warst ja auch Teil von den vielen Jahren. Ja. Und das ist so ein bisschen die Journey, ganz schnell zusammengefasst.
Hattest du so eine klare Vision, als du zurückgekommen bist aus Neuseeland? Also es ist ja wahnsinnig viel passiert in der Zeit, seit du wieder hier bist, bis jetzt heute. Hattest du so wie klar vor Augen, was dein Auftrag ist, oder hat sich das so Stück für Stück entwickelt?
Natürlich entwickelt sich immer viel auch dann unterwegs, wenn man sich auf eine Reise begibt. Aber was ich schon sagen kann, war, ich für meinen Teil als Christ, ich war 6 Jahre lang Christ und ich dachte halt bis zu dem Zeitpunkt, als ich in Neuseeland war, das, was ich halt erlebt habe, das ist halt das Leben als Christ. Und in Neuseeland habe ich aber dann einfach irgendwie was schmecken dürfen, was ich vorher noch nie geschmeckt habe, eine Dimension, eine Tiefe mit Gott schmecken dürfen, die ich einfach irgendwie vorher nicht, die mir vorher nicht bekannt war und die aber so, für die ich so gemacht war und gemacht bin und ich irgendwie so nie mehr irgendwie darauf verzichten wollen würde, so eine intime, echte, ehrliche Begegnung mit Gott zu haben, in der Anbetung auch, in der Anbetung. Und letztendlich war schon mein zentraler Auftrag und meine Vision, in einen Prozess einzusteigen mit dieser Lokalkirche hier, wo man letztendlich einen Tisch bereitet in der Mitte und sagt, guck mal, hier gibt es auch noch andere Sachen, hier gibt es auch noch andere Früchte, hier gibt es Früchte, die kennst du vielleicht gar nicht. Hm. Die haben vielleicht Farben und Formen, die kennst du überhaupt gar nicht, aber die schmecken unglaublich gut. Und wenn du den Mut hast, dich darauf einzulassen, die auch zu probieren, dann wirst du nie mehr was anderes essen wollen. Hm. Das war mein Auftrag. Und das aber natürlich nicht irgendwie an einem Abend oder an einem Gottesdienst, sondern über 15, 16 Jahre.
Hm. Wie war das für dich? Also du bist zurückgekommen und du hast gesagt, okay, ich steige jetzt in die Musikarbeit in der Gemeinde ein und dann Teamumstrukturierung. Wie war das so dieses, welche Richtung schlagen wir ein? Wen nehmen wir da mit ins Boot? Wie entwickeln wir das? Kannst du uns vielleicht so ein bisschen in den Prozess mit reinnehmen, wie du das erlebt hast?
Ja, also genau, ich bin zurückgekommen und ich weiß noch genau, wie ich damals dann im Gottesdienstraum stand und innerlich, ehrlich gesagt, eigentlich lachen musste, also nicht auslachen, sondern halt schmunzeln, lachen, weil ich so gedacht habe, okay, wow, das ist jetzt also mein Arbeitsplatz, ja. Wo ich anfangen darf, was zu kultivieren, wo ich glaube, ja, wir noch eine sehr weite Reise vor uns haben, aber wo Gott auch gesagt hat, hey, aber guck mal, ich zeige dir auch das Potenzial. Mhm. Und letztendlich, wenn du anfängst, mit denen einen Weg zu gehen, die einfach auch bereit sind, Leitung zu vertrauen, die bereit sind, sich auf was Neues einzulassen, dann werden Sachen auch schnell gehen. Und nichtsdestotrotz aber auch eine Kultur zu schaffen, wo keiner ausgeschlossen ist, wo jeder Teil sein darf, aber nicht Teil sein muss. Und natürlich auch ein Stück weit eine Bereitschaft von jemandem da sein muss, zu sagen, hey, ich lasse mich jetzt auch mal auf was Neues ein. Und ich lasse mich auch jetzt darauf ein, dass hier jemand ist, der leitet. Und dessen Leiterschaft ich auch vertrauen darf und sagen kann, okay, ich folge dir jetzt einfach mal als Leiter, auch wenn ich nicht alles verstehe, auch wenn ich vielleicht teilweise Sachen sogar gar nicht so richtig gut finde, aber ich vertraue dir jetzt mal und dann gucke ich mir das an irgendwie nach einem Jahr. Und diesen Prozess dann einfach auch so zu starten und natürlich, da weißt du auch, ja, da gehörte natürlich viel dazu. Wir hatten zum damaligen Zeitpunkt 3 Bands, die nicht unterschiedlicher hätten sein können. Eine war die Jugendband, die einfach nur laut war. Die andere war irgendwie eine R&B-Band, wo keiner musikalisch abgedreht war, dass es schwierig war zu folgen. Und das andere war irgendwie eine Band mit gefühlt nur Querflöte. Und das war so das. Und wenn du sonntags gekommen bist, dann hast du keine Ahnung gehabt, okay, was erwartet mich? Ja. Und das war natürlich schon eine maßgebliche Veränderung, dass dann ich auch als Leiter gesagt habe, hey, deine Band, die du vielleicht schon seit Jahren hast und das ist auch dein Freundeskreis und ihr probt zusammen, die lösen wir jetzt auf. Mhm. Und das war natürlich nicht nur einfach, weil da waren teilweise Leiter in diesen Bands, die weitaus begabtere Musiker sind als ich, weitaus studierte Theologen und Musiker, die diese Arbeit gemacht haben. Und da komme ich irgendwie, dieser 27, 28-jährige Typ, der irgendwie vorher halt im Fernsehen und im Radio war und jetzt denkt irgendwie, er muss hier alles verändern. Das war natürlich nicht nur einfach, aber ja, es waren halt einfach Veränderungsschritte und Leitungsschritte, die auch notwendig waren letztendlich, um uns als Gemeinde in eine neue und tiefere Ebene zu führen. Hat natürlich auch Schmerz mit sich gebracht und auch viel Gespräch und so weiter und so fort. Aber wir dann anfangen konnten zu sehen, wie doch auch sich was Neues geöffnet hat und viele in der Gemeinde auch gesagt haben, okay, wow, das schmeckt ja gut, also mehr davon.
Mhm. Ja, du hast damals umgestellt von quasi 3 festen Bands auf einen Pool, wo alle Musiker und Sänger drin waren und daraus quasi dann die Sonntagskonstellation zusammengestellt.
Genau, das war eine der großen ersten Veränderungen, wo wir gesagt haben, hey, diese Bands in der Form gibt es nicht mehr. Wir treffen uns jetzt samstags zum Proben. Jeder, der irgendwie Musiker war, durfte auch erstmal irgendwie kommen und sich vorstellen. Und wir haben einfach auch das Team grundsätzlich weit geöffnet. Und dann konnte jeder in eine Liste eintragen, ich spiele Keyboard, ich bin 12 Jahre alt und ich kann mir vorstellen, alle 14 Tage im Gottesdienst zu dienen. Oder ich bin Hausfrau und Mutter, ich spiele Klavier und ich kann mir vorstellen, alle 8 Wochen zu dienen. Mhm. Aber so hatte irgendwie jeder die Möglichkeit, auch mal irgendwie teil zu sein, wenn natürlich auch ein paar Faktoren halt gepasst haben und das Musikalische auch gereicht hat. Aber das war der neue Weg, wie wir dann, sag ich jetzt mal, dann die Zeiten im Gottesdienst gestaltet haben. Ja.
Um auch so ein bisschen eine Linie halt reinzukriegen, oder? Also um zu sagen, genau. Okay, es gibt jetzt nicht mehr 3 komplett unterschiedliche Stilrichtungen, sondern wir haben eine Vision, wir arbeiten alle an der gleichen. Ihr habt dann auch angefangen, oder wir damals, zu schreiben, eigene Musik zu machen. Hattest du von Anfang an in deinem Kopf, dass das irgendwann so sein wird, dass die Gemeinde auch eigene Musik schreibt, die auch für die Gemeinde ist? Oder kam das irgendwann dann ganz neu dazu? Hat Gott gesagt so, hey, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und ihr macht jetzt was Eigenes?
Nee, ich glaube, das war mir schon unterbewusst eigentlich klar, dass das kommen wird, weil ich war ja zum damaligen Zeitpunkt auch schon Songwriter. Mhm. Das heißt, ich wusste schon einfach, von mir aus wird Musik entstehen. Und ich war ja, wie du auch schon gesagt hast, in Neuseeland auch Teil von einer Kirche. Equippers Church war da ja da auch noch in Bibelschule und so weiter. Und die haben mir auch sehr aktiv geschrieben und letztendlich auch dann Alben aufgenommen und so weiter. Und die Vision war schon auch da, dass mir war klar, wir als Kirche, wir brauchen eine Sprache. Wir brauchen irgendwie unseren Sound, wir brauchen unsere Sprache. Und wir brauchen neue Musik. Das heißt nicht, dass die alten Sachen irgendwie schlecht sind, und wir haben ja auch noch viele Sachen gespielt von, sag ich jetzt mal, irgendwie aus dem letzten Jahrtausend, haben wir nach wie vor auch gespielt, weil es gute Lieder zum Teil waren, aber es war auch und nach wie vor sind. Aber wir haben auch gemerkt, nee, es braucht auch irgendwo eigene Musik, und wir dann auch erlebt haben, wie Gott in unsere Situation herein Lieder geschenkt hat, die uns auch geholfen haben, dann letztendlich wieder in die neue Tiefe zu kommen. Und wir hatten da ja Geschichten teilweise, wo ich einen Song geschrieben habe mit dem Titel und sich dann später rausgestellt hat, wie das Predigtteam eine Predigtreihe gerade am Plan ist, mit dem genau gleichen Titel. Und keiner hat je miteinander geredet. Also es war einfach irgendwie so offensichtlich, Gott schenkt Lieder für uns als Kirche. Und so kann man das sagen, ja.
Du schreibst auch heute noch Musik, die in Gemeinde gesungen wird, also nicht nur Musik zum Mithören und alleine worshipen, sondern auch vor allem, so wie ich das erlebe, bist du auch jemand, der total auf dem Herz hat, eben, dass Gemeinde gemeinsam vor Gottes Thron kommt, und deswegen schreibst du auch Lieder, die im Gemeindekontext gesungen werden. Wenn du so ein Lied schreibst, hast du dann eine bestimmte Gemeinde im Kopf, also deine eigene Gemeinde, oder schreibst du das dann einfach, weil du das Gefühl hast, Gott legt dir jetzt ein Thema aufs Herz? Oder wie gehst du daran, dass es ein Gemeindesong wird?
Also ich sag mal, wenn man halt jetzt über schon so viele Jahre auch so diesen Moment kennt, im Lobpreis zu sein, Lieder zu spielen mit einer Gemeinde, mit Menschen, die einfach gemeinsam mit dir in die Anbetung gehen wollen, dann entwickelt sich so eine Sensibilität dafür, oder zumindest würde ich sagen, es hat sich das bei mir so entwickelt, dass wenn man im Songwriting ist, immer ein Stück weit so eine Brille angezogen ist, wo man sagt, funktioniert das im Gemeindekontext oder nicht? Kann die Gemeinde da folgen oder nicht? Ist das eine Sprache, wo man nicht irgendwie den Song fünfmal hören muss, bevor man da irgendwie mitkommt, sondern letztendlich ist da ja der Anspruch von einem Worship-Song fast schon, dass man sagen kann, ich kann den intuitiv eigentlich schon mitsingen, obwohl ich ihn noch nie gehört habe. Ja. Und das fordert natürlich eine gewisse Einfachheit auch, aber es darf natürlich auch nicht zu platt und zu einfach sein. So, das ist, glaube ich, ein bisschen so die Spannung in dem Ganzen und die Herausforderung in dem Ganzen, dass ein Worship-Song halt echt einfach irgendwo gehalten sein muss, also auch gerade, wenn es textlich darum geht, welche Wörter brauche ich denn wirklich, um den Inhalt rüberzukriegen, worauf kann ich verzichten, welchen Melodieschlenker brauchst du jetzt wirklich, weil alles muss ja dem dienen, nicht, dass du irgendwie den möglichst geilsten Song hier gerade schreibst, sondern alles muss dem dienen, dass der Gemeinde gedient ist, in Gottes Gegenwart zu kommen, und alles, was irgendwie dem nicht dient, muss wegfallen, alles muss sich diesem Ziel beugen, und mit dieser Brille schaut man, sag ich mal, schreibe ich dann Lieder, die wirklich spezifisch ich auch plane für Kirchen, aber meine Alben sind eigentlich meistens so, dass sie so 50-50 bestehen aus Songs, wo ich sage, hey, das funktioniert, glaube ich, im Gemeindekontext, und dann aber auch wieder, wo ich sage, hey, nee, der Song, der ist jetzt vielleicht für jemanden persönlich oder einfach so auch für Meditation oder sowas, oder ist ein persönliches Testimony. Genau, aber letztendlich, wenn ich irgendwie was spiele, und manchmal setze ich mich auch in der Church auf die Bühne und habe den Raum vor mir und singe einen Chorus und sage, ja, ich kann die Kirche hören. Ich kann, egal ob 30 oder 300 oder 3000, ich kann die Gemeinde dieses Lied hören. Und so versucht man dann halt irgendwie so einen Song zu schreiben.
Du hast ein Lied geschrieben, das heißt Ein Gott, der das Meer teilt. Das ist ein Lied, das habe ich recht rauf und runter gehört, vor allem so im Gebet für Leute, wenn ich irgendwie Glauben hatte und die Person nicht, und ich dachte, okay, ich singe jetzt dieses Lied aus, und ich finde, da steckt eine wahnsinnige Kraft drin, auch im Gemeindekontext, aber vor allem auch persönlich. Ja. Hattest du irgendwie eine spezifische Situation, um dieses Lied zu schreiben, du gesagt hast, hey, für diese Situation ist einfach unmöglich, keine Option, oder Wie kam es dazu?
Also, ich glaube, erstmal, das ist natürlich eine Frage, die wurde mir schon 2-3 Mal gestellt und ich habe immer noch keine gescheite Antwort. Aber letztendlich, glaube ich, ist es so, dass der Song entstanden ist, auch aus dem, was einfach Gott in mir gemacht hat, das letzte Jahrzehnt. Persönlich so, das ist nicht irgendwie, ich habe mich jetzt hingesetzt und schreibe, okay, ich muss ein Lied schreiben über die Tatsache, dass Gott keine Grenzen gesetzt sind und das eben, sondern dass er der allmächtige Gott ist. Das habe ich ja nicht gemacht, sondern ich habe einfach angefangen zu schreiben und dieser Chorus, der kam einfach aus mir raus. Ein Gott, der das Meer teilt, der ist immer ein Weg, weil das ist so einfach die Zusammenfassung von dem, wie ich meinen Gott erlebt habe die letzten Jahre. Mhm. Und auch der Song an sich ist gar nicht so, dass ich da wahnsinnig strategisch und lange jetzt irgendwie so dran gearbeitet habe. Die eigentliche Bridge unmöglich ist keine Option. Die kam einfach. Ich habe einfach einen Chorus gesungen und dann habe ich die komplette Bridge mit, das sind ja 2 Teile, mein Gott regiert, er ist immer noch auf dem Thron und Ausweglosigkeit ist immer noch keine Option, unmöglich ist keine Option. Es kam einfach. Und ich wusste, okay, that's it. So, da war keine Arbeit. Das ist nicht von mir. Es kam so. Und deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich sagen kann, da war so der eine Moment, und der hat dann diesen Song zur Geburt gebracht. Mhm. Was ich schon sagen kann, ist, dass ich jetzt in den 2 Jahren oder fast 2 Jahre oder ja 1,5 Jahren, wo der Song raus ist, definitiv immer wieder Situationen hatte und auch persönlich mit Situationen konfrontiert war, wo ich gemerkt habe, wie Gott mich fragt, so, und jetzt du, Timo, ist es auch so, dass du das wirklich glaubst, was du da singst oder nicht?
Ja.
Und da bin ich ständig herausgefordert in Situationen zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt nicht für den Weg der Welt, ich gehe jetzt hier nicht den Weg, den mir die Welt anbietet, sondern ich vertraue ganz Gott, weil er sagt, ich bin der Gott, dem nichts unmöglich ist. Also bau auch auf mich. Genau, von dem her habe ich eher meine persönlichen Momente jetzt, nachdem ich den Song geschrieben habe.
Ich finde es so stark, dass Gott einfach schon vorher weiß, in welche Situation wir kommen. Und ich finde es, erlebe es persönlich total als wertvoll, dann Lobpreislieder parat zu haben, die da total irgendwie reinsprechen, die ich immer wieder aussingen kann, wenn das mir stimmt. Selber die Worte fehlen in den Situationen. Von dem her, vielen Dank für dieses Lied. Du hast auch oder schreibst gerade an einem Buch, wo es auch darum geht, dass Lobpreis Dinge verändert oder bewegt. Magst du uns noch ein bisschen erzählen? Einfach davon.
Ja, also genau, das ist spannend. In der Tat, ich schreibe ein Buch gerade, das kommt im Januar 2025 raus. Das heißt, weil Lobpreis alles verändert. Das ist auch einfach ein sehr biografisches Buch letztendlich mit natürlich Lehreinheiten drin, wo ich dann auch wirklich auch in die Tiefe gehe über gewisse Themen. Aber es geht wirklich einfach so darum, und das wusste ich vorher nicht, dass es sich erst einfach mal meine Geschichte irgendwie entfaltet, in dem letztendlich ein Leben der Anbetung, und da geht es eben nicht nur um, ich singe ein Lied für Gott, sondern ein Leben, ein hingegebenes Leben der Anbetung, das das Potenzial in sich trägt, alles zu verändern, alles. Und ich diese Veränderung wirklich auch kindlich in aller Radikalität erlebt habe. Und da, wo ich die Veränderung noch nicht in aller Radikalität erlebt habe, weiß ich, ich werde sie erleben. Und aus dieser Veränderung in mir geht es dann in den zweiten Teil des Buchs, wo es dann um diese radikale Veränderung geht, durch Lobpreis, die wir erlebt haben hier in unserer Kirche. Weil wir ja eine Kirche sind, muss man sagen, ja, die einfach ihre Geburt hat in einer Anbetungskultur, die jetzt nicht besonders extrovertiert ist und nicht unfassbar, sag ich jetzt mal, hingegeben, sondern eher gezügelt, gebremst, gezähmt. Da durfte keiner stehen, da durfte keiner die Hände heben, man durfte nicht so laut mitsingen. Man hat irgendwie versucht, alles dafür zu tun, dass alles möglichst unkirchlich wirkt und kontrolliert, genau. Und jetzt wir uns aber auf einen Weg begeben haben und auch irgendwo gerade an einem Ort sind, wo wir sagen können, nee, hier ist echt auch ein Stück weit eine Erweckung spürbar im Bereich Lobpreis. Und das ist eine Reise gewesen der Veränderung, die letztendlich, glaube ich, maßgeblich damit zusammenhängt, dass wir gesagt haben, wir wollen hingegeben und radikal anbeten. Egal, was die Leute sagen. Egal, was die Strukturen sagen. Egal, was unsere Geschichte ist. Wir geben uns ganz hin. Und das ist so die Story in dem Buch. Und ja, das macht mir total Spaß, das Buch zu schreiben. Vor allen Dingen, weil das Konzept hatte, glaube ich, Gott. Ich habe überhaupt gar keinen roten Faden gehabt, wo ich gesagt habe, hier starte ich und hier lande ich. Ich wusste einfach und habe auch Prophetien bekommen, dass ich mich einfach hinsetzen muss und anfangen muss zu schreiben. Und jedes Mal, wenn ich ein Kapitel beende, denke ich nur, okay, das ist crazy. Das ist ja wirklich echt ein rundes Kapitel jetzt. Und wenn ich jetzt zurückblicke, also ich habe jetzt 18 Kapitel geschrieben, dann ergibt es einfach einen roten Faden, ohne dass ich den je irgendwie so geplant hätte.
Du hast auch, also wenn ich jetzt so deine Geschichte, was du erzählt hast, so anschaue, war es total auch geprägt von, du hast Gott einfach sehr stark vertraut in dem Auftrag, den er dir gegeben hat und gesagt, okay, ich investiere mich da rein und auch wenn es schwierig wird, auch wenn Leute dagegen sein werden, auch wenn ich vielleicht ab und zu mal ein bisschen ins Stolpern komme, ich bleibe dran, orientiere mich immer wieder an den Dingen, die Gott mir gibt. Hast du irgendwie einen Tipp, wenn ich dich jetzt fragen würde, Timo, wie macht man das? Wie bleibt man dran, obwohl vielleicht auch viele Sachen dagegen scheinen? Wie bleibe ich an den Sachen dran, die Gott mir verspricht oder die Gott mir verheißt?
Ich glaube, da gibt es zwei, wahrscheinlich mehrere, aber zwei, jetzt die mir so spontan in den Kopf kommen, ausschlaggebende Punkte. Das eine ist, ein Stück weit auch, oder ja, einfach, nee, nicht ein Stück weit, sondern in aller Schärfe anzuerkennen, ich bin unter Leitung und ich muss auch diese Leitung auch anerkennen in der Kirche und ich muss einfach sehr, sehr stark aufpassen, dass ich nicht anfange, mich in der Prägung, die ich, sage ich jetzt mal, bringe, in dem Bereich, wo auch immer ich mich befinde, aktiv anfangen, irgendwie eine andere, eine Kultur zu prägen, hinter der meine Leitung nicht steht. Wenn du irgendwie merkst, hey, aber meine Leitung, die versperrt sich da irgendwie total, dann geht es in den nächsten Part, wo du einfach für dich prüfen musst, okay, dieses Gebiet, das ich anvertraut bekommen habe und die Geschwindigkeit, die mir auch gewährt ist, sage ich jetzt mal, hier voranzugehen, die ehre ich und die nutze ich. Und in der innerhalb dieses Gebietes bin ich treu und ich renne nicht weg. Hm. Ich renne nicht weg. Selbst wenn ich hoch frustriert bin, selbst wenn die Geschwindigkeit mir viel zu langsam ist, selbst wenn die Einsicht innerhalb der Gemeinde oder auch meiner Leitung oder sowas nicht in dem Tempo sich öffnet, wie ich mir das wünschen würde. Ich renne nicht weg, sondern ich mache weiter treu meinen Dienst. Und ich habe viele Jahre immer wieder, also über all die Jahre immer wieder gesagt, okay, nächstes Jahr reicht's mir. Nächstes Jahr bin ich raus. So, ja. Aber Gott hat immer wieder gesagt, du bist nur dann raus, wenn ich dir sage, du bist raus. Nicht, wenn du sagst, du bist raus. Du bleibst hier und bewegst dich keinen Millimeter raus, bis ich dir sage, so, jetzt ist der Moment gekommen, weiterzuziehen. Und das ist auch okay. Ich glaube, wir müssen einfach auch verstehen, wir sind Teil einer lokalen Kirche, aber wir sind auch Teil der globalen Kirche. Und es ist total legitim, dass wenn man irgendwann spürt, es geht für mich weiter und dementsprechend schließe ich mich auch einer anderen Lokalkirche an, bin ich ja immer noch unter dem Schirm der globalen Kirche. Und das ist das Zentrale und das Wichtige. Was definitiv kein Weg ist, ist, sich nicht mehr einer lokalen Kirche anzuschließen, aufgrund von Frust und Verletzung. Weil die Wahrheit ist, innerhalb jeder Kirche wirst du Potenzial Absolut. Haben zu Frust und Verletzung.
Menschen sind nicht perfekt.
So ist es, ja. Im Himmel wird es dann irgendwann anders sein, aber hier ist es so. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, trotz aller dieser Spannungen und Herausforderungen zu sagen, nein, ich schließe mich einer Gemeinschaft an, wo ich wirklich Teil bin. So. Von dem her, ich würde sagen, wirklich einer der Hauptschlüssel, die ich immer wieder gemerkt habe, war, wie Gott zu mir gesagt, ich sag dir dann schon, wenn der Moment gekommen ist, dass du weiterziehen darfst. Und solange das nicht der Fall ist, ehre und ordne dich der Leitung unter, diene dieser Leitung, halt die Spannung aus und bleib da, wo du bist.
Du hast vorhin angesprochen, dass du jetzt aktuell nicht nur in der lokalen Gemeinde aktiv bist, sondern dass du innerhalb deines Dienstes in der Gemeinde auch freigesetzt bist, andere Kirchen und Gemeinden in ihren Diensten zu unterstützen oder die musikalische Arbeit da auch mitzuprägen. Wie sieht es aus?
Das sieht erstmal so aus, dass ich einfach grundsätzlich innerhalb meiner Gemeinde auch freigesetzt bin, weiter Musik zu schreiben, freigesetzt bin, wirklich Zeit zu verbringen mit Gott und zu gucken, okay Gott, was ist auf deinem Herz, was kommt in der Zukunft und was können die Lieder sein für die Zukunft, für unser Land und die dann auch zu schreiben. Genau, da arbeite ich jetzt ja mit Gerd Medien zusammen, mit denen ich da einfach jetzt gerade das dritte Album mache, das im Sommer kommt. Dafür bin ich erstmal freigesetzt. Das ist natürlich auch damit verbunden, dass ich jetzt in dieser Gemeinde hier zentral auch mithelfe, eine Konferenz zu veranstalten, die Thronkonferenz, wo die eine Lobpreiskonferenz ist, wo wirklich viele, viele Menschen aus dem Land und vor allen Dingen auch Leute in der Ministry, in der Lobpreis-Ministry, Lobpreis-Leiter, Songwriter kommen, weil sie spüren, hier schlägt irgendwie ein Pulsschlag, wo der Heilige Geist wirklich reden kann und auch uns fokussieren kann, in Einheit auszurichten auf das, was in der Zukunft kommt. Und dafür bin ich freigesetzt. Das heißt, es ist ja auch ein Investment, das jetzt nicht komplett fokussiert ist auf meine Local Church hier in Eimeldingen oder sowas, sondern das ist schon sehr auch ausgerichtet auf unser Land. Und darüber hinaus natürlich bin ich auch eingeladen, wer sich traut, mich einzuladen, in andere Gemeinden, um da auch zu predigen, Konferenzen, da dann auch Lobpreis zu machen mit meiner Band. Genau, und da ein Stück weit einfach auch die Gemeinden mit reinzunehmen und mit an die Hand zu nehmen, ein Stück weit auch, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, so über den Tellerrand hinaus. Und so, guck mal, da ist mehr, da gibt's noch eine tiefere Dimension. Und zu spüren auch, okay, wer lässt sich an die Hand nehmen, rein in diese tiefere Dimension, und wie stark darf man an der Hand auch ziehen, damit die Leute auch langsam mitgehen, aber nicht verloren gehen. Und ich glaube, das ist auch was, wo ich auch über diese Jahre einfach auch lernen durfte. Es muss nicht alles an einem Abend passieren, das muss nicht alles an einer Konferenz passieren, das muss eigentlich alles innerhalb eines Monats passieren, das darf Zeit haben, und man muss den Gemeinden auch Zeit geben. Und ich musste das zum Teil auch auf die harte Tour lernen bei uns hier in der Gemeinde, wo ich manchmal gedacht habe, okay, ich muss jetzt hier was erzwingen oder ich muss hier jetzt irgendwie die Gemeinde auffordern zu Dingen, die ich sehen will, aber letztendlich auch gemerkt habe, wie Gott sagt, hey, ich durch meinen Geist bewege dann in der Gemeinde, dass sie sich vielleicht öffnen, dass sie vielleicht mal aufstehen, dass sie vielleicht sich ein bisschen aktiver beteiligen am Lobpreis, dass sie vielleicht mal aus sich rauskommen, dass sie vielleicht sich sogar mal bewegen oder tanzen oder mal rufen oder sowas. Aber wenn du einfach nur sagst, hey, lass uns alle mal für Gott rufen, dann ist es eine äußere Handlung, die mit dem Inneren überhaupt nichts zu tun hat. Und dann ist es religiös. Mhm. Und das will Gott nicht. Aber es gibt einen Weg, wo man Menschen, Gemeinden, Versammlungen etwas anbieten kann, das neugierig macht und wo die Leute sagen, ja, okay, ich probiere jetzt mal ein bisschen was davon. Mhm. Ich lasse mich mal ein bisschen darauf ein. Und ich glaube, da sehe ich hauptsächlich auch meinen Auftrag drin gerade.
Wenn du den Wunsch oder den Herzenswunsch, den du für die deutsche Gemeinde hast, formulieren könntest, wie würde das aussehen im Bereich Lobpreis? Was wünschst du dir für die deutsche Kirche?
Also ich glaube, der größte Wunsch für die deutsche Kirche, wirklich mal, wenn ich sagen muss, ich darf nur eine Sache sagen. Ich glaube, ein Riesenschlüssel wäre, wenn die Menschen in Deutschland und die Kirche in Deutschland bereit wäre, Kontrolle loszulassen. Wenn das passieren würde, dann würden wir etwas erleben, was wir noch nicht erlebt haben.
Das bedeutet halt auch, die Komfortzone zu verlassen, ne?
Absolut. Das bedeutet, die Komfortzone zu verlassen, aber letztendlich haben wir ja einen guten Hirten.
Ja, absolut.
Wir haben einen guten Vater. Und der führt uns ja nicht in Gebiete rein, in denen wir sterben, sondern die, in denen wir leben.
Ja.
Und dieser Schritt ins Leben, ja, der kostet manchmal was und der kostet ein großes Vertrauensschritt. Aber letztendlich ist genau das. Vertrauen kann ich nur, wenn ich Kontrolle loslasse. Ich kann nur aus dem Boot steigen, wenn ich aufhöre, den Boden unter mir zu kontrollieren. Und sage, ja, okay, den Boden kann ich nicht kontrollieren. Aber ich vertraue dem, der ihn kontrollieren kann. Von dem her, Kontrolle loslassen.
Wäre das auch so den Tipp, den du jetzt einem Gemeindegänger geben würdest? Wir haben jetzt viel so aus Perspektive Lobpreisteam oder Lobpreisleiter auch gesprochen, aber auch einfach Leute, die sonntags in die Kirche gehen. Wäre das so dein Tipp an sie, hey, traut euch einfach auch mal, die Kontrolle loszulassen und lasst euch drauf ein, schaut, was kommt und versucht nicht einfach an euch zu halten und seid offen für das, was der Heilige Geist tun will.
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass es auf jeden Fall so ist, dass ein Gottesdienstbesucher oder ein Mitglied in der Gemeinde oder sowas einfach auch ein Stück weit sagen muss, hey Herr, schenk mir, dass ich meinem Leiter vertraue und dass ich ihm folgen darf. Weil er ist ein Leiter, er ist ja eingesetzt, beispielsweise um Lobpreis zu leiten. Mhm. Das heißt, Gott wirkt ja durch diesen eingesetzten Leiter und er gibt ihm vielleicht Offenbarungen, die ich jetzt gerade nicht habe als Gottesdienstbesuch, weil er ist ja der Leiter. Also hilf mir, meinem Leiter zu vertrauen und ihm zu folgen, auch wenn das vielleicht was kostet. Mhm. Das kostet ziemlich sicher was. Aber hilf mir dabei, ihm zu vertrauen. Mhm. Das Nächste, was ich auch jedem Gottesdienstbesucher einfach wirklich nahelegen will, ist, fang an, dir darüber bewusst zu werden, wie unglaublich zentral und wichtig deine persönliche Anbetung innerhalb der Gemeinschaft ist. Mhm. Weil du als ein Anbeter, als ein König, als ein Priester innerhalb der Gemeinde, du prägst zentral die Atmosphäre in diesem Raum mit. Und es gibt nichts Frustrierenderes für einen Lobpreisleiter wie eine Versammlung, die einfach nur darauf wartet, unterhalten zu werden.
Ja.
Im Gegenzug, ein Lobpreisleiter, der in einen Raum kommt, voller hungriger Christen, Kinder Gottes, die nur darauf warten, reinzugehen und zu sagen, wir wollen Gott erleben und ich stehe auf und ich gehe aktiv, unabhängig von dem, wie ich mich gerade vielleicht fühle, unabhängig von dem, wo ich gerade vielleicht herkomme, rein und ich fange an, Gott anzubeten, weil er ist würdig zu jeder Zeit. Eine Gemeinde, die so anbetet, die wird Dimensionen der Anbetung leben, die kein Lobpreisleiter von sich aus erzeugen kann, weil die Versammlung so unglaublich zentral und wichtig ist in der Prägung des Raumes. Das beste Beispiel ist ein Weihnachtsgottesdienst. Ein Weihnachtsgottesdienst, der beispielsweise total voll ist, ja, wo du normalerweise vielleicht einen Gottesdienstbesucher hast von 70, 80 und an Weihnachten hast du 350, weil alle kommen Weihnachten und Ostern in die Gemeinde. Aber 75% von den Besuchern, die dann Weihnachten kommen, die kommen ja einfach nur, weil man halt kommt und weil sie sich aufs Essen nach dem Gottesdienst freuen und nicht, weil sie Gott anbeten wollen. Und das spürt man im Raum. Das prägt die Atmosphäre im Raum. Im Gegenzug eine Konferenz, eine Lobpreiskonferenz. Da weiß schon mal jeder, für was bezahle ich, warum gehe ich dahin, warum nehme ich es auf mich, weil ich will in der Anbetung Gott erleben. Und deswegen erleben wir beispielsweise auch gerade bei unseren Anbetungskonferenzen, Thron oder so weiter, halt wirklich Dimensionen und Tiefen, die ganz anders sind und in ganz andere Tiefen gehen, weil der Raum selber einfach schon so von Hunger geprägt ist.
Thronkonferenz findet im November wieder statt, ne?
Ja.
Ja. Ticketverkauf startet bald, habe ich gehört.
Genau.
Seid schnell, weil letztes Jahr mussten sogar Leute weggeschickt werden.
Ja, einige, ja.
Hey, vielen Dank, Timo. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich. Hast du gerade ein Lobpreislied, das für dich raussticht, das du vielleicht ein bisschen öfters hörst?
Ich muss sagen, auf jeden Fall, dass mal im deutschen Raum ich wirklich sehr bewegt bin von dem, was die Schule Erweckung macht. Mhm. So generell, da kann ich jetzt auch gar nicht, klar, Sehnsucht ist ein starker Song, aber einfach da, das ist so echt und authentisch und unpoliert, das ist so, genau, es ist einfach so unpoliert und so echt und ehrlich, dass das einfach irgendwie echt eine tiefe Kraft in sich trägt, mich zu berühren. Und ähnlich unpoliert und echt und ehrlich ist das, was eben Jeremy Riddle gerade jetzt auch gemacht hat mit dem letzten Album, wo einfach auch, das ist einfach das, was mich gerade am meisten irgendwie anspricht. Mhm. Dieses, natürlich ist es exzellent und trotzdem ist es irgendwie musikalisch gut und auch nicht Sheeps und Chaps oder sowas. Aber es ist einfach nicht so poliert. Es ist einfach, es kommt einfach so direkt aus dem Gebetsraum. Mhm. Und das sind so die Dinge, die mich gerade am meisten abschauen. Oder Upper Room oder sowas. Das sind gerade so die Dinge, die mich sehr ansprechen. Aber ich bin auch froh, dass solche Sachen einfach auch in Deutschland immer mehr passieren.
Mhm. Cool. Vielen Dank, Timo.
Danke dir. Bye. Thank you.